Als Papst Franziskus seinen Vorgänger Johannes Paul II. 2014 heilig spricht, ist das eine Premiere. Nie zuvor ist ein Mensch so schnell in die Liste der Heiligen aufgenommen worden wie der 2005 verstorbene Pontifex. Die Liste der Heiligen, die ist sehr lang. Ich erinnere mich noch sehr gut an unsere Oma, die für fast jedes Problemchen einen Heiligen zur Hilfe hatte. Seit Jahrhunderten faszinieren und bewegen Menschen Heilige. Was steckt da dahinter, hinter der Heiligsprechung? Wie wird heilig gesprochen? Wie läuft das ab und ist das noch zeitgemäß? Wir sprechen darüber mit dem Brauchtums- und Heiligenforscher Professor Dr. Manfred Becker-Huberti. Schönen guten Tag.
Guten Tag.
Warum werden Menschen denn heilig gesprochen?
Wir sind der Auffassung, dass der Mensch Vorbilder braucht. Und wenn er ein Vorbild im religiösen Sinne braucht, dann ist die kirchliche Gemeinschaft diejenige, die dann erklärt, ob jemand in dieser Funktion ist und sein kann. Das hat eben Gründe, denn ursprünglich galten alle Christen als Heilige, ihr seid Heilige, und der Hintergrund ist, Gott ist heilig, und weil Gott heilig ist, soll auch der Christ heilig sein. Diese Idee stammt natürlich aus der Antike und hat zur Folge gehabt, dass die Menschen früher im ersten Jahrtausend entschieden haben, ob sie jemanden für heilig halten. Und sie haben ihn verehrt, sofern ihr Bischof dem nicht widersprach. Dies ist gelaufen bis zum Jahr 983. Ulrich von Augsburg, der Bischof, ist der Erste, der dann formell heilig gesprochen wurde, weil der Vatikan das Verfahren an sich gezogen hatte. Das heißt, seitdem entscheidet letztendlich immer der Vatikan darüber, ob jemand als heilig gilt. Vom Verfahren her ist das relativ streng geregelt.
Der Vatikan entscheidet, wer heilig gesprochen wird. Die Heiligsprechung in der katholischen Kirche, das ist ja ein langwieriges Verfahren. Wie genau läuft das ab?
Es passiert in der Regel so, dass in einer Ordensgemeinschaft oder in einer Diözese, das muss man dann unterscheiden, jemand als heilig gilt. Und wenn dann die Leitung des Ordens oder der Diözese der Auffassung ist, da könnte was dran sein, dann beginnt ein Verfahren, in dem alles gesammelt wird, was man über diese Person weiß, was er je gesagt oder geschrieben hat. Wenn das Material zusammengestellt ist, entscheidet die Diözese oder der Orden, ob man Rom um die Heiligsprechung bittet.
Und das kann dann auch einige Jahrhunderte teilweise dauern, richtig?
Es gibt Leute, bei denen dauert das sehr lange, ja. Und es gibt Leute, bei denen kommt das Verfahren erst gar nicht richtig in Gang. Oder es wird zwischendurch abgebrochen, weil man der Auffassung ist, der Kandidat schafft es nicht über die Hürde.
Heiligsprechung gibt es seit vielen Jahrhunderten. Wir haben es gerade eben schon gehört. Wie zeitgemäß ist das Ganze noch?
Wenn man der Auffassung ist, dass man Vorbilder braucht, dann ist das sicherlich kein schlechter Weg. Die alte Problematik, die in der Reformation aufgeworfen wurde, ob der Christ Heilsvermittler braucht. Also sind die Heiligen notwendig? Wenn ich mich an Gott richte, muss das immer über die Heiligen gehen. Die Frage ist definitiv geklärt. Die Heiligen sind nicht unbedingt die Vermittler und sie sind nicht notwendig. Sie können dienlich sein, wenn ich mich an sie wende. Ein anderes Problem in der Vergangenheit war, zu Zeiten, wo es keine Versicherungen gab, dass man die einzelnen Heiligen für Spezialaufgaben zuständig hielt. Der eine war dafür zuständig, wenn jemand die Fallsucht hatte, der andere war zuständig, wenn jemand die Pest hatte oder was auch immer. Und man wandte sich dann an den jeweiligen Heiligen und setzte ihn ein in dem Sinne, nun hilf mir, dass ich aus diesem Dilemma wieder herauskomme. Die Aufklärung hat uns gezeigt, dass es andere Wege gibt, diese Probleme zu lösen. Das löst die Heiligen nicht unbedingt ab, aber sie sind nicht mehr exklusiv für diese Dinge zuständig.
Heilige haben ja, Sie haben es gerade eben schon gesagt, oft auch eine spezielle Aufgabe in unserem Leben, Stichwort Schutzpatron. Wie kommt es dazu?
Manchmal durch ganz tolle Verrücktheiten. Der heilige Sebastian, der hatte, wenn er dargestellt wurde, immer einen Eimer mit Wasser neben sich stehen. Das sollte der Hinweis darauf sein, dass er ersäuft worden ist. Und zu Zeiten, als man einen Patron gegen die Feuersgefahr suchte, hat man gesagt, na, dann nehmen wir doch den Sebastian. Den Eimer mit Wasser hat er ja schon da stehen. Und auf diese Art und Weise wird er zuständig. Laurentius, der eben auf einem Rost hingerichtet wurde, indem er verbrannt gegrillt wurde, der dann zuständig ist für Verbrennungen oder ähnliches mehr. Also es gibt die verrücktesten Kombinationen auf diesem Gebiet. Man muss einfach sehen, dass die Menschen in der Zeit vor der Aufklärung Hilfe suchten. Und da war ihnen jede Hilfe recht, wenn sie denn irgendwie in die Kategorien hineinpasste.
Jetzt haben wir die ganze Zeit über die katholische Kirche gesprochen. Gibt es die Heiligenverehrung auch in der evangelischen Kirche?
Es gibt eine Art von Heiligenverehrung, und zwar die vorreformatorischen Heiligen. Die gelten in der evangelischen Kirche auch als Heilige. Die Verehrung ist eine andere. Das heißt, man setzt sie nicht ein als Vermittler zwischen sich und Gott, sondern als verehrungswürdige Personen, die ein Beispiel geben. Und da gibt es natürlich auch Moderne, die in irgendeiner Form, zum Beispiel zur Zeit der braunen Terrorherrschaft in Deutschland, ihren Glauben bezeugt haben. Und die werden natürlich auch entsprechend verehrt und als Vorbild gesehen.
Es gibt viele Menschen bei uns in der Gesellschaft, die sich zum Beispiel ehrenamtlich engagieren. Sie tun Gutes. Sind diese Menschen auch heilig? Kann man das so sagen?
Zunächst ist jeder zur Heiligkeit berufen und heilig ist etwas, was eben bedeutet, dass ich mich von Gott führen lassen soll, dass ich eben in diesem Sinne handle. Ob ein Mensch das getan hat, das entscheidet manchmal dieser Heiligsprechungsprozess, soweit wir das als Menschen dann auch beantworten können. Ob das auch von Gott so gesehen wird, das werden wir erfahren, wenn wir in seiner Herrlichkeit eingetreten sind. Bis dahin gibt es keine Quittung aus dem Himmel.
Hat sich das Heiligenbild in den letzten Jahren gewandelt, verändert?
Ich glaube schon. Zum einen ist die Art der Heiligen, die auf hohen Säulen weit über der Erde steht und kaum mehr zu sehen ist, diese Art von Heiligen oder Personen, die man so entrückt, das hat sich geändert. Ich nehme an, man versucht in zunehmendem Maße Menschen zu wählen, die mit uns und unseren Problemen etwas zu tun haben. Das heißt, die Frauen sind genauso hier betroffen wie die Männer und es gibt nicht mehr einen Vorrang des Adels, es gibt nicht mehr einen Vorrang der Männer, sondern die Frage ist, geben Heilige eine Antwort auf die Fragestellung unserer Zeit und sind sie mir eine Hilfe, wenn ich Vorbilder suche? Das sind Kriterien, die heute eher gelten.
Haben Sie einen Lieblingsheiligen?
Thomas Morus ist für mich ein Lieblingsheiliger. Thomas Morus war der Lordkanzler von Heinrich VIII. In England und hat sich dessen Ansinnen widersetzt, Rom zu einer Scheidung zu zwingen von seiner Frau. Er ist für seinen Glauben eingestanden und das hat ihn den Kopf gekostet. Und man erzählt sich, als er aufs Schafott geschnallt wurde, dass er seinen Bart in Sicherheit gebracht hat und erklärt hat, also der Bart sei ja nicht schuldig, sondern er sei ja angeblich schuldig und deshalb möchte er sich den Bart erhalten, wenn ihm der Kopf abgeschlagen wird. Also diese Art von Galgenhumor, diese Art von Wahrnehmung der Wirklichkeit durch einen bestimmten Filter, das ist etwas, was mich als Jugendlichen schon beeindruckt hat.
Sagt Professor Dr. Manfred Becker-Huberti, Brauchtums- und Heiligenforscher. Vielen Dank fürs Gespräch.
Gern geschehen.